Ich habe 5 Jahre Theologiestudium hinter mir, habe eine Menge in dieser Zeit Bibel gelesen, schlaue Bücher gelesen, auch ein paar nicht so schlaue Bücher gelesen, viele Diskussionen erlebt, viele Debatten, Seminare und Vorlesungen besucht. Und es gibt so einige Themen, da würde ich sagen, da weiß ich ziemlich gut Bescheid. Also da habe ich mich ziemlich mit beschäftigt, da bin ich irgendwie drin. Wir haben einen Bibelleseplan in diesem neuen Jahr angefangen und bewegen uns da gerade durch das erste Buch Mose. Und ich dachte, aus dem Bibelplan heraus nehme ich mir mal ein Kapitel und passend zu unserer Allianz-Gebetswoche, die wir hier in Emmendingen haben und auch in anderen Städten, dachte ich, 1. Mose 18 wäre ein gutes Thema für uns heute, furchtlos beten. Und in der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich gemerkt, es gibt viele Themen, wo ich sagen würde, ich kenne mich schon ziemlich gut aus, da, hey, ein bisschen salopp gesagt, da kann mir keiner was, ja. Ein bisschen salopp gesagt. Aber bei einem vielleicht leichten Thema wie Gebet, wo man ja eigentlich nichts anderes macht, als mit Gott zu reden, habe ich gemerkt, dass es eine Tiefe hat, dieses Thema. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal in einem Schwimmbad wart als kleines Kind, da war man in den kleinen Becken unterwegs. Und dann dachte man, das ist riesig. Und wenn man später dann gekommen ist, so 20 Jahre später in das gleiche Schwimmbad, dachte man, Moment mal, das waren noch Kilometer von Schwimmbad. Warum sind das jetzt nur noch ein paar Schritte hier zu gehen? Und beim Thema Gebet habe ich so das Gefühl, ich werde nicht älter, sondern jünger, sondern es ist so tief, es hat so eine Größe, dieses Thema, dass ich mich fast verlieren könnte in der Tiefe, die Gott da bereithält. Um 1. Mose 18 soll es heute gehen. Die Verse, die uns am meisten beschäftigen werden, sind die Verse 22 bis 33, aber ich möchte, um den Kontext noch drin zu haben, weil es für uns wichtig ist, die Grundlage für unser furchtloses Gebet, möchte ich ab Vers 16 lesen. Ihr könnt an der Wand mitlesen oder in euren Bibeln aufschlagen. Kurz die Situation ist, Gott ist in Form von drei Personen, drei menschlichen Gestalten, Abraham begegnet und hat mit ihnen ein bisschen geplauscht, ein paar Verheißungen gegeben und auch gegessen. Und jetzt sind wir in Vers 16. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Und ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, wegen der 50 Gerechten, die darinnen sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Wie der Gerechte, fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun wegen der 40. Und er sagte, der Herr möge nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 20. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Ich möchte durch einige Punkte mit euch gehen, um diesen Text zu erschließen, besser zu verstehen. Damit wir furchtlos beten können, so wie Abraham es getan hat, und das ist schon allerhand, dann brauchen wir eine Grundlage für, einen Ausgangspunkt, eine Basis muss gelegt werden, damit wir überhaupt in der Lage sind, furchtlos auch vor Gott zu treten und so zu kommunizieren mit Gott, als wenn er unser bester Freund wäre. Und der Ausgangspunkt ist in Vers 22 zu finden und dazu möchte ich gerne die erste Folie oder den ersten Punkt auf der Folie haben. In Vers 22 heißt es, als die Männer sich abwandten und zu Sodom gingen, dass Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Das werdet ihr alle in euren Bibeln finden. Oder in fast allen wird es genauso oder ähnlich stehen. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Es gibt eine unglaublich interessante Beobachtung, nur bei diesem Vers. Als die Juden, die hebräischen Schriften, was wir jetzt gerade gelesen haben in deutscher Übersetzung, als sie die vor sich hatten und abgeschrieben haben, haben sie etwas gemerkt. Eigentlich stand in den Originalschriften im Hebräischen, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Das heißt, Gott in Form von 3 Personen stand vor Abraham und wollte gehen und wollte Gericht üben oder Sodom. Aber wir lesen, Abraham bleibt stehen, aber eigentlich heißt es original, der Herr bleibt stehen. Warum steht aber trotzdem in unseren Bibeln, Abraham blieb stehen? Für die jüdischen Gelehrten hat es einfach nicht zusammengepasst mit der Würde Gottes, dass er bittend, zögerhaft vor Abraham stehen bleibt. Das hat für die nicht gepasst. Es passt nicht zu unserem großen Gott, der tut, was er will, dass er stehen bleibt. Und aufgrund, weil sie so einen Respekt haben vor der Größe Gottes, vor der Würde Jahwes, haben sich gesagt, wir ändern das um, aber wir haben auch Respekt vor den Schriften, deswegen machen wir da sozusagen ein Sternchen und schreiben woanders hin, wir haben das übrigens geändert. Das müsst ihr euch mal überlegen. Da wird Gottes Wort verändert, weil es nicht in mein Gottesbild passt. Und dann sage ich lieber, Abraham soll vor dem Herrn stehen bleiben. Denn stehen bleiben heißt im alten Orient so viel wie zögernd abwarten, eine stumme Einladung aussprechen, dass der andere doch zu mir kommen soll und was sagen soll. Bitte komm! Ich habe was zu klären, ich habe was zu sagen, mir ist etwas auf dem Herzen und ich möchte, dass du mit mir sprichst. Das hat aber nicht gepasst für die damaligen Gelehrten. Jemand sagt, man könnte vielleicht sogar übersetzen, dass Jahwe vor Abraham bittend anklopfte. Nein, 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 Gott macht das nicht. Gott bittet nicht. Gott wartet nicht. Doch, Gott wartet. Gott zögert. Und ihr kennt bestimmt solche Situationen. Wenn man in einem Raum ist mit einer Person und da ist noch was. Da steht noch was zwischen uns und man möchte es eigentlich aussprechen, aber man wartet auf diesen richtigen Moment und beide sind so, was sollen wir jetzt machen? Und Gott lässt sich auf diesen Moment der Unsicherheit ein und möchte doch eigentlich mit Abraham reden. Warum macht er das? Wir haben gelesen, dass Gott seinen Freund einweihen möchte. Er möchte ihn an seine Gedanken teilhaben lassen. Er möchte nicht einfach machen und tun, sondern er möchte seinen Freund, der auch ein großer Prophet ist im Alten Testament, möchte Anteil geben an seinen Gedanken. Denn Abraham soll am Ende sagen können, ich habe verstanden, warum der Herr tut, was er tut. Und nicht einfach ahnungslos da stehen, irgendwie Herr, verstehe ich dich nicht. Ich schnall dich nicht, gar nichts. Nein, Gott möchte verstanden werden. Ein alter, schon längst verstorbener Theologe hat mal dazu gesagt, wer in der Bibel den Bericht in seinem Zusammenhang liest, sieht auch, wie der himmlische Vater auf den Standpunkt seines Knechtes eingeht, seine Majestät verbirgt und sein Gotteswesen in eine menschliche Gestalt und seine Gedanken in eine menschliche Redeweise kleidet. So, Gott kommt hier auf einmal so ganz menschlich rüber. So als sehe und höre man nur einen Menschen. Und dies alles um bei seinem Knecht jede Furcht zu entfernen und sein Vertrauen und sein Zutrauen ganz an sich zu ziehen. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Früher hat man noch lange Sätze geschrieben. Heute sollte ein Satz nur 15 Wörter, glaube ich, haben, oder? So ungefähr ist die Regel. Gott kommt auf die Ebene Abrahams und kommt nicht hoch dahergefahren, sondern geht in einen Dialog. Meine Lieben, Gott hat es nicht nötig, Dialoge zu führen. Gott braucht keine Dialoge. Gott braucht auch keinen Klärungsbedarf. Gott weiß alles. Gott ist souverän. Gott hat einen Plan. Er braucht das nicht. Aber sein Freund braucht es und darauf lässt er sich ein. Und geht in diesen Dialog, geht auf diesen unglaublich menschlichen Dialog ein, damit er sein Vertrauen gewinnt, dass sie zueinander kommen. Gott will sein Vorhaben nicht verbergen. Der Herr aber sprach bei sich, sehen wir in Vers 17, wie er ein Selbstgespräch führt. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham sollen Geheimnisse zuteil werden, wie bei einem echten Freund. Wem erzählst du deine Geheimnisse? Sicherlich nicht hier. So nach der Predigt im Zeugnisteil, ich möchte ein Mikro, das bleibt jetzt mal unter vier Augen. Nein, hier sind Geheimnisse gehören Freunden. Und das möchte Gott. Also das ist der Ausgangspunkt, um furchtlos zu beten. Wir kommen zum zweiten Punkt. Bete. Das kann ruhig stehen bleiben. Danke. Bete mit Demut und Mut. Abraham hat das relativ bald gemerkt, dass Gott zögert, dass er stehen bleiben will und eigentlich nicht gehen will. Und das lesen wir in Vers 23. Aber Abraham trat hinzu und sagte, und da kommt der wichtige Moment, er tritt hinzu. Er steht nicht von der Ferne und sieht, dass Gott stehen bleibt und schmettert einfach seine Frage weg, sondern er geht auf ihn zu. Es ist zweierlei. Das Hinzutreten kann man verstehen als konfrontieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Hinzutreten als näher herankommen, die Distanz überwinden. Und das ist auch eine Lektion für uns. Gebet überbrückt die Distanz zwischen Geschöpf und Schöpfer. Wenn du deinen Schöpfer kennenlernen möchtest, dann musst du diese Distanz überbrücken. Musst du hinzutreten, nahe herankommen, zu Gott sein Angesicht suchen, an ihn heran, damit du seinen Herzschlag spürst. Dazu werden wir gleich noch was hören. Und Abraham ist sich seiner Kühnheit sehr wohl bewusst. Er weiß, dass er gerade sehr mutig ist. Und dass er sich hier sozusagen auch was rausnimmt. Er weiß, mit wem er zu tun hat. Und geht konfrontierend, aber auch wie ein Freund nah heran. Diesen Mut kann er nur deswegen aufbringen gegenüber Gott, der doch so viel größer ist als er. Weil dieser Mut aus einer vertrauensvollen Beziehung kommt. Wer diese vertrauensvolle Beziehung nicht hat, der wird niemals furchtlos vor Gott beten können. Weil die Distanz viel zu groß ist. Weil die Ehrfurcht vor Gott viel zu hoch ist. Aber um so zu beten wie Abraham, und es ist gut, wie er gebetet hat, brauchen wir diese Vertrauensbeziehung, in die Gott uns hineinnehmen möchte, indem er vor dir stehen bleibt. Und Abraham erinnert Gott, es ist mit der göttlichen Gerechtigkeit unvereinbar, den Gerechten mit dem Ungerechten zu strafen. Naja, wer muss ja woran eigentlich erinnert werden? Ist es wirklich dein Ernst, Abraham, dass du Gott an seine Gerechtigkeit erinnern möchtest? Das ist schon ein starkes Stück, was hier passiert. Und eigentlich weiß Abraham, dass Gott es weiß. Aber trotzdem möchte er dem nachspüren. Er möchte mit ihm in diesen Dialog treten. Und Gott weiß es doch. Ja, natürlich ist es so. Er ist mutig. Er ist nicht fordernd. Das ist ein Unterschied. Es gibt einen wahren Mut, aber es gibt auch eine falsche Dreistigkeit im Gebet. Hier sehen wir wahren Mut, der nichts anderes ist, als mit Gott zu ringen. Und das haben so viele Gläubige im Gotteswort schon getan in der Vergangenheit. Und das ist die Devise, mit Gott zu ringen. Nicht einfach dreist dazustehen und Gott die Dinge an den Kopf zu werfen, bam, bam, bam und sieh zu. Nein, ich ringe mit dir. Und Propheten, und Abraham war einer, waren oft im öffentlichen Leben die Personen mit den, ich sag mal, mit dem stärksten Rückgrat. Die mussten vor den Leuten stehen und die mussten Gott repräsentieren. Ich bin nicht irgendwer, sondern ich bin auserkoren, dir zu sagen, was Gott sagt. Und wenn ihr mich kritisiert, dann zeige ich euch, dass es so an mir abprallt, weil Gott mit mir ist. Im öffentlichen Leben stimmt das. Da zeigen sie auch den Mut. Aber wir sehen immer und immer und immer wieder, und hier auch bei Abraham, dass mit Mut auch Demut einhergeht. Dass diese Menschen, diese Propheten, diese Gotteskinder, diese Freunde Gottes, dass sie vor allem auszeichnet, wenn sie mit Gott in Berührung sind, wenn sie mit Gott intim sprechen, dass sie in Ohnmacht vor Gott liegen, in Staub und Asche. Denn das ist nicht einfach nur eine Floskel, die hier Abraham bringt, wenn er sagt, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Als wenn er es gar nicht so meinen würde. Er meint es so, wie er es sagt. Ich habe mich erdreistet. Liege in Staub und Asche. Und er sich damit, obwohl er so kühn und mutig ist und voller Kraft spricht, sich dennoch klein macht vor Gott. Eine Dynamik, die so spannend ist. Man kann es eigentlich nicht erzählen, man muss es selber erleben mit Gott. Wahrer Mut erzeugt Demut. Und darum spricht Abraham zweimal, ich habe mich erdreistet. Und zweimal, zürne nicht. Und bei jedem Mal antwortet Gott nicht, stimmt, du hast dich erdreistet, jetzt hör mal auf hier. Und Gott fängt auch nicht an, zornig zu sein, sondern einfache Antworten zu geben. Aber er ist sich bewusst, dass Mut auch Demut braucht. Er bittet Gott 6-mal. Das ist für mich eine interessante Information, dass Abraham nicht einmal Gott etwas sagt, was ihm auf dem Herzen ist, und dann wieder geht, sondern ganz anders. Abraham hat überhaupt keine Eile, aus diesem Gebet herauszutreten. Abraham nimmt sich Zeit. Abraham nimmt sich sogar Zeit, Dinge zu wiederholen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mir sagte, wenn ich ein Anliegen habe, also wenn etwas auf meinem Herzen ist, was ich mir von Gott wünsche, wo er eingreifen soll, dann sage ich ihm das genau einmal. Fertig. Und dann bete ich auch nicht mehr darum, Gott weiß es ja. Ja, das kann man machen. Wenn meine Frau mir einmal nur Dinge sagen würde, die ich doch machen sollte, dann ist es gesagt. Und ich habe es gehört. Aber vielleicht reicht das nicht. Und wer Kinder hat, der kann da vielleicht noch ganz andere Lieder von singen. Abraham nimmt sich Zeit, nimmt das Tempo raus, hat keine Eile, sondern verweilt mit Gott. Und eine sehr, sehr wichtige Information, wenn ihr eine Bibel habt, schaut euch den letzten Vers an. Vers 33 heißt es, und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Wer beendet das Gespräch? Es ist der Herr. Es ist Gott, der das Gespräch beendet. Gott geht weg. Wer hat ausgeredet? Gott. Ihr dürft ruhig was sagen, ja? Gott hat doch fast gar nichts gesagt. Es war nur Abraham, der die ganze Zeit... Aber Gott hat den Punkt gesetzt. Ich habe ausgesprochen. Jetzt gehe ich. Es ist gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Allein bei diesem Vers saß ich an meinem Schreibtisch und dachte, Herr, wie oft kenne ich diesen Moment? Wie selten erlebe ich es, dass du ausgesprochen hast? Wie oft habe ich schon ausgesprochen und sagt, tschüss, ich gehe jetzt weg? Noch gar keine Antwort. Vielleicht habe ich noch nicht mal eine Pause gegeben, dass ich mal höre, was Gott zu sagen hat. Sondern gib Gott meine Agenda und sag, ich habe ausgeredet. Adieu, bis zum nächsten Mal. So andersrum sein. Furchtlos zu beten bedeutet mutig und demütig mit Gott zu ringen, bis Gott, der Herr, ausgeredet hat und dann den Raum verlässt. Gott bleibt stehen, bete mit Demut und der dritte Punkt ist, bete prophetisch, erkenne Gottes Herz. Man könnte meinen, wenn man das erste Mal ganz unbefangen diesen Text liest, und vielleicht ist es euch auch schon mal so ergangen, dass man sagen könnte, Mensch, Abraham scheint von seiner Herzenshaltung viel barmherziger zu sein als Gott. Gott hat sich was vorgenommen und er möchte in Sodom alle abmurksen für ihre Sünden und so. Aber Abraham ist der Barmherzige, der Gott erinnert an barmherzige Eigenschaften und sich da, ja, wie ich gesagt habe, mutig darstellt Und dann könnte man sagen, Mensch, der Herr, der könnte, Gott könnte sich so manch eine Scheibe von dem Abraham abschneiden. Das wird Gott vielleicht mal ganz gut tun. Aber die Grundaussage dieses ganzen Textes ist es nicht, was oft gesagt wird, dass Gottes Wille hier verändert werden soll. Auf den ersten Blick mag das so sein. Aber wenn wir tiefer gehen, geht es nicht in diesem Text, der Text ist uns nicht gegeben und geschrieben, damit wir sehen, dass Abraham Gottes Willen verändert. Denn beachtet, derjenige, der Sprechen und Redebedarf hat, ist nicht Abraham. Gott möchte in diesen Dialog und Gott weiß, worum es gehen wird. Jesus sagt selber, dass der Herr schon weiß, ehe wir es aussprechen, was wir im Herzen haben. Gott weiß es schon. Gott geht da nicht rein, damit er seinen Willen verändert. Gott hat einen klaren Willen, aber er möchte in dieses Gespräch. Er möchte mit ihm reden und er möchte ihn auf etwas hinweisen. Gott, Abraham ist nicht der barmherzige König, der ganz selbstlos ist und alles richtig macht und jetzt Gott erinnert an diese Eigenschaften. Hey, du zorniger Gott, sei mal ein bisschen barmherzig. Darum geht es nicht. Denn was sagt denn Gott immer wieder und immer wieder? Ich will sie nicht vernichten. Und das sagt er 6-mal. Und hier sehen wir Gottes Herz, Gottes Wesen. Hier sehen wir Gottes Willen. Ich will sie nicht vernichten. Es ist nicht so, dass Abraham auf dem Podest steht und Gott ein paar Lektionen Barmherzigkeit gibt. Gottes Gerechtigkeit ist bereit zur Vergebung. Gott will vergeben. 6-mal. Er will. Hier sehen wir, dass Gott ein Herz hat für verlorene Menschen. Für Menschen, die Gott nicht kennen und darum wie mit Scheuklappen durch die Welt laufen und ihre eigenen Wege gehen und immer wieder in Pfützen laufen und versuchen, ihr Leben hinzukriegen. Und von einer Ungerechtigkeit in die nächste tappen. Gott hat ein Herz dafür, soll uns diese Passage sagen. Gott hat nicht nur ein Herz für Abraham. Gott hat ein Herz für die Verlorenen. Und weil Gott ein Herz dafür hat, sollten wir es auch haben. Gott, und das soll uns diese Passage sagen, Gott ist der Ursprung, die Quelle der Fürbitte. Nicht Abraham. Gott selbst ist der Startpunkt für Fürbitte. Wenn Menschen für andere eintreten im Gebet, Fürbitte, dann geschieht das immer aus einer Begegnung mit Gott selbst heraus. Weil Gott sich offenbart hat, weil Gott sich gezeigt hat und sein Herz Abraham gezeigt hat. Er möchte ja, dass er um seine Gedanken weiß. Nicht nur, dass er da ein Zorngericht hat, sondern auch diesen ganzen Verlauf, das möchte er ihm alles zeigen. Gibt der Abraham diese Worte auch auszusprechen? Ist es so? Nein. Ist es so? Nein. Ist es so? Nein. Aha, ich komme auf den Trichter. Ich merke, wie Gott wirklich ist. Was ihn wirklich bewegt. Jemand sagte dazu, Gott wusste, von welch entscheidender Bedeutung es für Abraham selbst sein würde, wenn sein Wort und Geist in ihm das wecken konnte, was in seinem eigenen Gottesherzen lebt, eine priesterliche Gesinnung, wie sie in Abrahams Fürbitte zum Leben erwachte, ist nur ein Beweis, wie sehr Gott Abraham in die Mitarbeit seines eigenen Geistes hineinzuziehen suchte. Ich lese noch ein bisschen weiter, ich erkläre euch. Konnte die zukünftige Mission Abrahams doch nur darin bestehen, Mitarbeiter Gottes zu sein,
Das heißt, das an die Welt weiterzugeben, was Gott selbst an Rettung für die Welt in seinem Herzen trug. Abschlusssatz. Das war je und je wahres Prophetentum, wenn durch den Propheten das Herz Gottes sprach. Abraham betet nicht seine eigenen Gedanken. Abraham betet das, was aus der Begegnung zwischen dem Allmächtigen und ihm herauskommt. Und das bedeutet, prophetisch zu beten. Gottes Herz nah ranzuholen. Oder vielleicht eher mein Herz, diesem Herz nah ranzuholen. Und zu hören, was bewegt dieses Herz? Und das sind genau die haben, Gott und Abraham haben überhaupt keine Probleme, keine Konflikte. Gott stimmt dem allem bei. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich will nicht. Ich zeig dir mein Herz. Du betest gerade selber mein Herzensanliegen. Wir haben hier keine Unterschiedlichkeiten. Das, was in dir auf einmal so hochploppt, genau das ist das, was mein Herz schneller schlagen lässt. Das ist Prophetentum. Letztendlich geht es um eine, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber um eine Synchronisation. Ich liebe dieses Wort. Eine Synchronisation zwischen Gottes Herzen und Abrahams Herzen. Dass Abraham im gleichen Takt mitschwingt wie Gott. Hey, und das haben wir richtig nötig. Aber dafür braucht man Ruhe. Dafür muss man noch mal die Hand ausstrecken und auf das andere Herz halten und ruhig werden und schauen, was ist hier für ein Rhythmus? Was ist dieser Person wichtig? Was wird mir jetzt wichtig? Gott lässt Abrahams Herzen nach und nach seinen eigenen Herzschlag spüren, sodass er am Ende erkennen muss, auch mein Herr ist willig zur Vergebung. Aber jetzt muss ich aufhören. Denn ich bin ans Ziel seines Herzschlags gekommen. Der Herr ist weggegangen. Einige sagen, Abraham war zu zaghaft. Abraham hätte noch dreister sein sollen. Warum hat er bei 10 aufgehört? Ja, wir wissen doch, dass sein Neffe Lot da in Sodom ist, in dieser gottlosen Stadt. Hätte er nicht noch ein bisschen weitermachen können? Nur ein paar Sekunden. Und das ist das Spannende, das Geheimnis im Gebet, dass es Grenzen im Gebet gibt, die man nicht erklären kann, die nur der Beter durch die Begegnung mit Gott selber in seinem Herzen spürt und weiß, jetzt ist gut. Jetzt ist Schluss. Rainer hat einmal über einen sogenannten Rhys Howells, genau, ein Fürbitter. Fürbitter ändert die Welt, heißt es, glaube ich, das Buch. Darüber hat Rainer mal in einer Predigt etwas erzählt. Ich habe vor vielen Jahren dieses Buch gelesen und seine Gebete haben mich sehr, sehr bewegt, wie er immer wieder neu beschrieben hat und auch andere über ihn gesagt haben, wenn er im Gebet war, da ist er auf seine Knie gegangen und hat gebetet, hat Gott beim Namen gerufen, hat gebetet und gebetet und gebetet und jemand anders hat dann mitgebetet. Und irgendwann hat er gesagt, wir sind durchgedrungen, wir brauchen nicht weiter beten. Das kann man nicht erklären, das ist eine Begegnung mit Gott, die er einem ins Herz legt. Jetzt ist genug. Abraham kommt letztlich, und das ist vielleicht eine Erklärung für uns, Abraham kommt dahinter, dass wenn Gott richtet, wenn Gott zornig ist, auf diese Stadt Sodom, und auf die kann man wirklich zornig sein, ich gehe jetzt nicht auf den ganzen Sündenkatalog ein, Sodom und Gomorra ist ja schon ein Sprichwort, was man nicht weiter erklären muss, vielleicht ein andermal. Aber er kommt dahinter, dass wenn Gott richtet, dass sein Handeln, sein Gerichtshandeln niemals aus Willkür geschieht. Es ist nicht aus einer Laune heraus, dass Gott sagt, Mensch, ich habe schon lange eine Stadt nicht mehr zerstört. So, ich muss mal wieder zornig sein. So ein Gericht wäre jetzt mal was Feines. Sodom, du bist jetzt dran. Dich bringe ich um. Es geht Gott nicht, er tut kein Gericht um des Gerichtes willen, weil er daran Freude hätte. Wenn Gott richtet, hat das Hand und Fuß. Sein Gericht ist immer fundiert, dass wirklich jeder dastehen muss und sagen muss, ja, Herr, du hast recht. Du hast recht gesprochen. Gott spricht recht. Kurz abspeichern, Gott spricht recht über diese Stadt. Gott offenbart, wir haben es eben gerade gehört, sein Herz der Fürbitte Abraham und kommt in den gleichen Herzschlag. Gott offenbart aber nicht nur das, sondern sagt uns auch in Vers 20 bis 21, und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Das Klagegeschrei über diese Sünden der Stadt ist groß. Der Schrei nach Gerechtigkeit ist vorhanden. Dort geht es drunter und drüber. Gott hört, dass es Menschen gibt, die darunter leiden, die darunter schreien. Wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Und dann heißt es, ich will sehen, ob es nach ihrem Geschrei genauso ist. Gott spricht recht über diese Stadt. Und damit offenbart er nicht nur sein Herz der Fürbitte, sondern er zeigt auch Abraham, ich werde dieses Gericht ausführen zur Lehre und zur Warnung. Und bis heute ist es ein Sprichwort. Bis heute. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass auch in unserer deutschen Sprache das ein Sprichwort geworden ist, weil man damit immer wieder bekundet, auch wenn man es vielleicht nicht meint, aber Gott hat Recht geschaffen. Und genau das lesen wir doch in Vers 19, wo Gott sagt, denn ich habe Abraham erkannt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben. Es sollte eine Warnung sein, dass Abraham seinen Kindern und den Nachkommen sagt, hey, wir haben nicht einfach nur Spaß mit Gott. Ja, er ist unser Freund, aber wir müssen auch auf unseren Weg Acht geben. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Also bete prophetisch, indem du Gottes Herzschlag nachspürst. Ich versuche ein bisschen anzuziehen. Wir kommen zum vierten Punkt. Okay, bete priesterlich. Wir hatten eben gerade bete prophetisch. Und jetzt bete priesterlich. Erkenne deine Bedürftigkeit. Eben gerade sollten wir noch Gott erkennen. Sein Herz. Gottes Erkenntnis. Aber wenn wir priesterlich beten wollen, so wie Abraham, dann müssen wir uns selbst erkennen. Der Reformator Johannes Calvin hat in einem sehr berühmten Werk in seiner Institutio diesen berühmten Satz mal geschrieben. All unsere Weisheit umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Also zwei Dinge. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, hä? Selbsterkenntnis? Wofür denn Selbsterkenntnis? Mein Job als Mensch und Christ ist doch, immer mehr Gott kennenzulernen. Ich möchte ja nicht mich mehr kennenlernen. Aber das ist nicht, was es meint. Wir werden gleich sehen, warum Selbsterkenntnis nötig ist und was Selbsterkenntnis auch meint, um auch priesterlich beten zu können. Denn priesterlich, also für jemand anderen zu dienen, für jemanden anders einzutreten, dieser Auftrag war eindeutig von Abraham. Das hatten wir vorhin ganz nett auch am Anfang des Gottesdienstes schon in einem Vers gehört, in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Also du sollst ein Segen für andere sein, ein priesterlicher Auftrag, ganz klar. Aber dennoch braucht Abraham Selbsterkenntnis, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Okay, warum? Wir schauen ganz kurz ins Neue Testament. In 2. Petrus 2, 6 bis 8 heißt es folgendermaßen. Gott hat die Städte Sodom und Gomorra verurteilt und sie in Schutt und Asche sinken lassen. Er hat an diesem Beispiel gezeigt, wie es allen ergehen wird, die gottlos leben. Nur einen hat er errettet, den rechtschaffenen Lot, also der Neffe von Abraham, der unter dem zügellosen Leben der anderen zu leiden hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass der Lot das war, der den Schrei nach Gerechtigkeit auch ausgerufen hat. Denn täglich musste er, es geht weiter im Bibeltext, denn täglich musste er unter seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die ihm Qualen bereiteten. Man könnte also das vielleicht so sagen, Sodom war sowas wie von der Weltanschauung, von der Lebensführung der Erzfeind von Abraham. Abraham war jemand, der ja mit Gott gehen wollte und das war eine Stadt, die wollte von Gott nichts wissen. Die haben gottlos gelebt. Also sind es doch eigentlich seine Gegner, Feinde, wo er eigentlich sagen sollte, um Lots Willen. Das ist der Einzige da. Um Lots Willen, Herr, mach sie alle nieder. Stattdessen macht Abraham genau das Gegenteil. Er verflucht sie nicht, sondern dreht den Spieß um. Um Lots Willen sollen alle gesegnet werden. Dazu kommt er nur, nicht weil er Gottes Erkenntnis hat, sondern auch, weil er selbst Erkenntnis hat. Und das bedeutet Folgendes, dass ich mich vor Gott erkenne, wie ich wirklich bin. Also wir haben die meisten, ich sehe niemanden sonst, alle haben hier versucht, sich rauszuputzen heute. Ja, kommen her, geben sich gut, alle mit den Manieren, alles top. Alle singen eifrig mit. Die meisten hören zu. Aber vor Gott, da können wir einige Dinge, da legt Gott sie uns mal ab und zeigt, pass mal auf, Waldemar, so bist du wirklich. Und jetzt sollst du dich mal erkennen, wie du wirklich bist. Und Abraham wusste auch, wer er wirklich ist. Denn anstatt auf Gott zu vertrauen, dass er mit seiner rechtmäßigen Ehefrau ein Kind auf die Welt bringt, was Gott versprochen hatte, auch wenn sie schon sehr alt waren, sollten sie es machen. Anstatt darauf zu vertrauen, geht er mit seinem Dienstmädchen ins Bett und bringt ein uneheliches Kind zur Welt, oder zeugt es zumindest. Und danach, also dieses Dienstmädchen Hagar, danach wird sie sogar noch schlecht behandelt und wird fortgeschickt. Gewissermaßen war Abraham genauso schuldig wie Sodom. Also wo sind da bitte die Unterschiede? Auch dieser Mann ist schuldig geworden. Da könnte man sagen, ey Abraham, du hast so eine Begegnung mit Gott gehabt. Wie kannst du jetzt mit deinem Dienstmädchen in die Kiste gehen? Das ist doch so verdammungswürdig. Hallo? Kennst du Gott nicht in seiner Heiligkeit? Und Abraham hat Gnade erfahren. Nicht, weil er es verdient hat. Denn wir haben gelesen, wie Gott sagt, ich habe ihn erkannt. Ich habe ihn erkannt. Ich bin auf ihn zugegangen. Und weil er selber Gnade erlebt hat und hat selber gemerkt, Mensch, auch ich bin bedürftig, kam Mitleid in ihm hoch, so dass er für Sodom eintritt. Er macht keine Verharmlosungen. Gott ist alles halb so schlimm. So schlecht sind die doch alle gar nicht. Das sagt er nicht. Er bezeichnet sie ganz klar als Ungerechte. Aber um der Gerechten willen sollen sie verschont bleiben. Sind wir uns, wenn wir furchtlos beten wollen, priesterlich beten wollen, sind wir uns bewusst, dass wir unverdiente Gnade empfangen haben? Wer sich selbst erkennt, wie er wirklich ist, kann anfangen, für andere einzutreten. Bete priesterlich, sei barmherzig, indem du deine eigene und deine eigene Bedürftigkeit weißt. Ich möchte zum Schluss kommen, wir haben schon sehr viel gehört. Ich möchte abschließen mit einem ganz kurzen Punkt. Bete leidenschaftlich. Denn das ist letztendlich das, was das ganze Gebet durchzieht. Dass Abraham leidenschaftlich gebetet hat und wir das im Neuen Testament bei jemandem sehen, der größte Priester war, der größte Prophet war, der für Menschen eingetreten ist, die es nicht verdient haben. Und das sehen wir an Jesus, wie er im Prinzip genau das tut, als er im Garten Gethsemane ist, kurz bevor er für uns ans Kreuz geht, heißt es, Jesus betete heftiger. Heftiger. Heftiger kann man auch übersetzen mit leidenschaftlich, mit unerschöpflicher Intensität. Er betete ohne aufzuhören, er betete eifrig, er betete eindringlich. Und ihr könnt es lesen, wie dann Blut auch von seiner Stirn getropft sind. Warum betete er, dass Gottes Wille geschehen soll? Was ist Gottes Wille? Und hier sehen wir es wieder erneut. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus gebetet hat mit dem Vater, hat Gott selbst nicht aufgehört, bei 10 stehen zu bleiben, sondern Gott hat weitergerechnet. Gott hat weitergerechnet bis auf eine Person. Dass nur noch eine Person in dieser Stadt sein soll, und dann gibt es Gnade. Denn es heißt, die Gehorsamstat des einen bewirkt, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Gott rechnet weiter. Er bleibt nicht bei 10 stehen, sondern geht zu dem einen. Und wir sehen, bei dem, der wirklich eingetreten ist, für uns, wir haben es nicht verdient. Aber er hat gesagt, ich bin der eine, der gerecht ist und ich werde draufgehen, anstatt ihr. Furchtlos zu beten bedeutet, dass erst einmal Gott stehen bleibt, dass er dich sucht, dass er die Gemeinschaft mit dir sucht. Daraufhin haben wir die Möglichkeit, mutig zu ihm zu gehen, aber auch in Demut, ihm das zu sagen, was unser Herz bewegt. Und dann prophetisch zu beten, Gottes Herzschlag zu spüren und das zu sagen, was ihm auf dem Herzen ist. Priesterlich zu beten, die eigene Bedürftigkeit zu erkennen und dann leidenschaftlich zu beten, eindringlich, intensiv und heftig, als wenn es um mein Leben ginge. Amen. Vater, du verheißt in deinem Wort, dass du den Geist des Gebets und Flehens ausgießen möchtest über dein Volk. Ja, das Thema Gebet, das macht mich immer wieder demütig, weil ich auch sehe, wo Mangel in mir ist. Ich möchte dich für mich bitten und für alle, die in diesem Raum sind und demütig sind vor dir und sich danach sehnen, nach einem tiefen Gebetsleben, ein Hinzutreten zu dir, ein Nahekommen, ein Ringen mit dir, ein Hören auf dich, ein Warten auf dich. Alle, die diese Sehnsucht haben, diesen Wunsch haben, dir zu begegnen in einer noch stärkeren Tiefe, bete ich, Herr, dass du uns deinen Geist gibst, des Gebets und Flehens, dass wir Beter werden, dass wir Fürbitter werden, dass wir für andere eintreten. Erneuere uns. Und für diejenigen unter uns, die dich noch nicht kennen, Herr, bete ich, dass du sie bewegst und anrührst. Durch dein Wort, was wir heute gehört haben, aber auch besonders, wenn jemand persönlich auf der Suche ist und ins Gebet geht zu dir, Herr, dass du diese Zeit nutzt und das Herz berührst, dass du Umkehr schenkst, dass du Glauben wächst und dass du Vergebung aussprichst, dass Herzen frei werden. Herr, ist mir auch ein Anliegen für die zu beten, die schwach und krank sind unter uns. Dass du über uns kommst, Herr, mit Heilung. Dass du diejenigen, die belastet sind, dass du sie frei machst. Dass du deine Herrschaft wirklich ausrufst, Herr, über uns. Dass wir dein Einwirken erfahren, erleben. Dass wir es spüren, dass du Gutes tust unter uns. Danke, Herr, dass dein Geist frei ist und dass du souverän bist und dass du wirkst, wo wir es oft gar nicht merken und auch gar nicht denken. Ich bitte dich, dass jeder, der Befreiung und Heilung sucht, dass er sie findet bei dir. Im Namen Jesu. Amen.